Ich bin Gott von Herzen dankbar, dass es durch seinen Willen uns wieder gegönnt ist, auch hier unter euch an diesen Tagen und auch heute Morgen sein zu können. Ich bin Gott dankbar für das, dass ich euch auch Grüße von einigen Geschwistern abgeben kann. Seid herzlich auch von unseren Orten und von den Geschwistern gegrüßt. Dann bin ich Gott dankbar schon für das, was ich hören konnte durch die tiefen Gedanken der Lieder. Und ich denke, es ist immer wieder eine Botschaft, die unser Herz durchdringen sollte. Dass diese Botschaft in unserem Herzen geprägt sein möge. Einmal dieser Gedanke aus dem letzten Lied: Lasst uns ins Haus des Herrn gehen. Ein Ort der Anbetung, ein Ort des Zusammenkommens, ein Ort für die geistliche Familie, wo wir immer wieder uns vereinen können, anzubeten, die Gemeinschaft untereinander zu haben, aber auch dann, wie es ja auch in einer natürlichen Familie ist, dass wenn Kinder vorhanden sind, dass man auch manche Ausrichtung den Kindern gibt, wie sie zu tun haben, wie sie sich zu verhalten haben. Auch das finden wir in einer geistlichen Familie, im Hause Gottes, wird uns die frohe Botschaft verkündigt, um dass Menschen Heil und Frieden finden, den Heilsweg Gottes erkennen. Aber sie werden auch immer wieder empfangen, was zum Heil und zum Frieden und zum Durchhalten bis ans Ende nötig ist. Und wenn wir an das erste Lied denken, dann war es mir auch so köstlich, dieser Gedanke, der Bruder sagte, eine Bitte zu Gott, halte mich heilig. Das gehört zu seiner Gemeinde. Um diesen heiligen, geistlichen, Gott wohlgefälligen Stand zu haben, brauchen wir den Weg des Heils, der Erlösung. Und wenn wir in diesen Stand des reinen Herzens durch die Vergebung der Sünden gekommen sind, so wissen wir, dass es unbedingt notwendig ist, uns heilig, rein und zu erhalten. Und ich glaube, das ist uns allen doch oft genug verkündigt worden, dass diese Herzensreinheit wir persönlich unseren Beitrag dazu leisten müssen, um uns fernzuhalten von aller Befleckung. Rein. Das heißt nichts anderes, ihr Lieben, wie ein sündenfreies Leben zu führen. Und wir wissen, dass Gottes Wort uns auch immer wieder anspornt, dieses reine, heilige Leben zu führen. Und wir wissen, dass wir unseren Fleiß, unser Bemühen haben müssen. Und um dass es uns gelingen möge, brauchen wir immer wieder auch die Hilfe Gottes, die wir uns immer wieder auch anvertrauen können und auch anvertrauen müssen. Wir brauchen ihn, den Heiligen Geist, der uns immer wieder auch aufmerksam macht auf das, was wir beachten müssen, um diesen reinen Stand vor Gott doch zu halten, zu bewahren. Und ich dachte so vor dieser Stunde, als ich die Lieder hörte, den Einleitungstext hörte, dass der Herr doch das in unsere Herzen hineinschreiben möge. Hineingravieren und der Heilige Geist auch immer wieder anklopfen, hinweisen, ermahnen möge, dass wir diesen Stand bewahren mögen. Und dachte so auch am Anbeginn der Stunde, wie oft hast du, liebe Seele, auch hier diesen Ort der Anbetung allein in diesem Jahr aufgesucht und hast hier an diesem Ort diese frohe Botschaft gehört. Und ich wünschte, dass allein von diesem Jahr dir vieles hineingeprägt wäre in deinem Herzen. Was du nicht denkst, abzuschütteln, vielleicht was dir nicht gefallen hat, an ernster und entschiedener Botschaft und nur darauf Acht zu geben, ach, was meinen Ohren wohl lautet, sondern dass wir alles im Allen aufgenommen hätten in unserem Herzen, bewahrt, damit wir nach Gottes Willen und Wollen leben möchten. Und da, wo du gerne auch dieses nachkommen wirst, da wird Gott dir helfen, da wird Gott dir gnädig sein, diese frohe Botschaft, die immer wieder auch von diesem Ort ausgeht, viel zu dir reden kann und reden wird. Dass es bleibend sein möge, eine Hilfe, um durch dieses Leben zu gehen, wie es Gott wohlgefällig ist. Wir wollen uns nun mit der Hilfe Gottes dem Wort aus dem Propheten Sacharja zuwenden und wollen dort einige Verse lesen, Sacharja Kapitel 1, lasst uns aufschlagen, Kapitel 1, die Verse 12 bis 17. Und aus dem 16. Vers wollen wir auch Gottes Wort betrachten. Da antwortete der Engel des Herrn und sprach: Herr Zebaoth, wie lange willst du denn dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über welche ich zornig bist gewesen diese 70 Jahre? Und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, freundliche Worte und tröstende Worte. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Predige und sprich, so spricht der Herr Zebaoth, ich eifere um Jerusalem und Zion mit großem Eifer. und bin sehr zornig über die stolzen Heiden, denn ich war nur ein wenig zornig, sie aber halfen zum Verderben. Darum spricht der Herr, ich will mich wieder zu Jerusalem kehren mit Barmherzigkeit, und mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der Herr Zebaoth. Dazu soll die Zimmerschnur in Jerusalem gezogen werden. Und predige weiter und sprich, so spricht der Herr Zebaoth, es soll meinen Städten wieder wohl gehen, und der Herr wird Zion wieder trösten und wird Jerusalem wieder erwählen. Soweit dieser Bibelabschnitt. Und Gott möge uns durch die Betrachtung dieses Wortes, dieses Gedanken, die Zimmerschnur zu Jerusalem oder in Jerusalem als Leitgedanke gemeinsam betrachten. Wir haben ja schon hier aus diesem Wort gehört, dass eine Zeit hinter dem Volk Israel lag, wo sie manche Dinge erfahren haben durch Gott, weil sie nicht gehorsam waren, weil sie verachtet haben das, was Gott ihnen geboten hatte. Und nun kam eine wunderbare Botschaft neu zu ihnen durch den Engel, und auch Zacharia hat dieses empfangen und sollte es ja auch weitergeben. Und ich dachte so, wenn wir sehen, wie Gott doch sein Wirken hatte, dass er auch die Jahre hindurch, die 70 Jahre, doch zornig über Israel gewesen ist, weil sie Dinge getan haben, die Gott nicht wohlgefällig waren. Und dann kam diese neue Botschaft zu ihnen, dass sich Gott mit freundlichen Worten, mit tröstenden Worten, sie in die Zukunft blicken konnten. Dass der Herr wieder gnädig sein wird, helfen wird, dass sie das übermittelt bekommen haben, der Herr wird sich wieder neu seinem Volk sich annehmen und weiterhelfen. Und Gott bietet ja auch hier in diesem Abschnitt seine Hilfe an. Und wir sehen, dass Gott, der das Ungerechte und das Ungehorsame nicht liebt, zornig darüber war. Aber wir sehen auch diese frohe Botschaft, die doch auch Jesaja nahegelegt worden ist, die Barmherzigkeit, die Gott erweisen will, indem er wieder weiterhelfen will. Und wenn wir Zacharia als den Propheten betrachten, dann können wir es ja auch nachschlagen, nachforschen, dass er circa 500 Jahre vor Christus gelebt hat. Und der Name Zacharia bedeutet ja, der Herr gedenkt, er erinnert sich. Und ich glaube, auch das zeigt uns, dass Zacharia etwas Besonderes offenbart wurde durch den Engel und er diese frohe Botschaft, dass sich Gott wieder seines Volkes annimmt, Barmherzigkeit erweist und das Haus in Jerusalem auch wieder bauen will, geistlich bauen will. Was hier doch hervorgeht, dass Jesaja diese Zacharja dieses offenbart worden ist, dass für diesen Bau etwas genommen wird, was wir heute eigentlich kaum noch kennen, nämlich eine Zimmerschnur. Also das will uns ja nichts anderes sagen, dass ein Maßstab für bestimmte Zwecke für das Handwerk genutzt wird, um etwas maßgerecht herzurichten. Und da kam mir das so in den Sinn, dass etwa Anfang der 70er Jahre mein Vater doch auch mit solchen Dingen zu tun hatte, indem er eine Schnur spannte, um einen Baumstamm, der ja immer wieder mit Äste versehen ist und Auswüchse, dass er daraus etwas Gerades herrichten wollte und er dann auch diese Messschnur bzw. ein Brett nahm, um alle krummen Stücke abzuhacken. So war das ja eigentlich auch früher gemacht worden, vom Handwerk aus, begradigt, dass etwas an Balken herauskommt, das auch eine vernünftige Form ist. Und so brauchte dieses Handwerk im Holzbearbeitung eine Schnur, um etwas Grades aus einem Baumstamm herzurichten. Und so will auch hier dieses Bild uns zeigen, dass Gott Jerusalem misst, dass Gott etwas zeigt, das für Jerusalem wichtig werden sollte, dass Gott auch da zeigt, er gibt Maßstäbe, er gibt Richtlinien, wie man vorgehen soll, was man einhalten soll. Er zeigt eine gewisse Begrenzung auch. Und auch wir sehen daraus, dass Gott sich seines Volkes angenommen hat. Und es war wichtig, dass diese Zimmerschnur für Jerusalem Geltung haben sollte und musste für die Zukunft. Denn zurückliegend ist man davon abgewichen, hat sich nicht danach ausgerichtet und darüber war Gott sehr betrübt und hat auch seinen Zorn kund werden lassen. Dann kam die Zeit, dass ja Gott auch David diesen Tempel herrichten wollte und Gott doch auch zu David gesagt hat, du sollst nicht mir ein Haus bauen, sondern dein Sohn Salomo. Und auch da erkennen wir, dass David ganz willig war, obwohl er gute Absichten hatte, doch Gott ein Haus zu bauen, es dem Sohn Salomo überließ. Und wir können ja davon lesen im 1. Chronik, Kapitel 28. Und so musste ja viel hergerichtet werden für diesen Bau des Tempels. Und da war immer wieder der Maßstab oder die Zimmerschnur ausschlaggebend. Und dieses war eine Anweisung, die Gott doch auch dem David bzw. seinen Sohn gegeben hat, dass sie das niemals außer Acht lassen durften, denn es sollte ja alles passen, es sollte alles zusammengefügt werden nach seinem Willen und auch Wohlgefallen. Und so musste die Zimmerschnur immer wieder verwendet werden, um alles so herzurichten, wie es nach Gottes Vorgaben war, und dass es auch nachher zusammenpasste, eingefügt werden konnte. Was machte eigentlich Salomo mit diesen Gedanken des Ausrichtens, des Maßeinhaltens? Salomo gab dieses weiter. Salomo richtete sich danach und es wurde zu einem wunderbaren Tempel alles zusammengefügt. Und Gott hatte sein Wohlgefallen, weil dieser Bau nach dem Willen und nach den Vorgaben Gottes entstand. Und so sehen wir auch, dass da, wo man Gottes Willen nachkommt, wo man die Vorgaben, will ich das allgemein sagen, einhält, da wird Gott seinen Segen geben. Und Gott hat diesen Bau gesegnet und dann sollte ja auch in diesem Haus der innere geistliche Bau doch vollzogen werden. Gott hat diese Anweisung gegeben. Menschen waren gehorsam, haben sich darin gefügt und haben Segnungen von Gott in ihrem Leben erfahren. Und das Volk Israel war sozusagen auch der Nutznießer des Segens, den Gott für sein Volk insgesamt gegeben hat. Und das bezog sich, weil sie einhielten, weil sie gehorsam waren. Aber die andere Seite sollten wir nicht außer Acht lassen. Wenn Ungehorsam und Übertretungen sind und nicht eingehalten wird, was Gott vorgegeben hat, dann wird Gott ärgerlich werden, dann wird er zornig sein, dann wird er strafen, weil eine Übertretung da ist, weil es in den Augen Gottes Sünde war. Aber wir sehen hier in diesem Fall, Gott hat sie gesegnet und hat Wohlgefallen daran gehabt. Und so war Gott doch beim Bau des Tempels ganz nah. Er war der, der da Anleitung und Anweisung gegeben hat, genau wie es auch bei der Stiftshütte war, die ja immer wieder das Volk Israel auch auf ihren Reisen sozusagen und Wegen mitnahm, diese Stiftshütte. Dieser Tempelbau war für das Volk und in diesem Hause sind dem Volk Israel doch auch Gebote gegeben, die sie einhalten sollten. 2. Mose Kapitel 20 lesen wir davon. Und das war für das geistliche innere Leben mit Gott nötig gewesen. Das war zu der Zeit des Alten Testamentes. Gott hat sich seines Volkes in Liebe und in Barmherzigkeit wieder neu angenommen. Darüber hinaus gibt es ja uns einen Blick, oder Sacharja gibt uns ja auch einen Einblick, den er von den Engeln auch empfangen hat, auf die Zeit des Neuen Testamentes. Er zeigt darauf hin, auf Jerusalem, dass dieser Standort auch ein Ort der Anbetung für die Zukunft sein wird. Und er auch da in dieser Stadt, in Jerusalem, doch Menschen haben wird, die Christus als ihren Eckstein nehmen werden. Dieses Maß des Ecksteins ist ja sehr wichtig. Wenn wir das von der baulichen, irdischen Seite anbetrachten, dann werden wir erkennen, wie wichtig doch ein Eckstein der Gesetz, das ist für eine ganze Ausrichtung eines Baus, damit doch die Heiligen, so sagt die Schrift, ausgerichtet werden. Epheser Kapitel 4, Vers 12. Christus ist auch für unsere Zeit und auch unser Ausrichtungsmaß für ganz persönlich, für uns, für dich, für mich, für jung, für alt. Und darüber hinaus ist er Eckstein für seine Gemeinde geworden. Und wie ist es in unserer Zeit? Ist geblieben. Er ist geblieben für uns ein Eckstein, ein Ausrichtungsstein. Und Jesaja hat ja im 28. Kapitel schon darüber Prophezeiung gegeben, einen Eckstein zu legen und dass Gott dieses vorhatte, er dieses Fundament Jesus Christus legen wird. Und dieser Eckstein und dieses Fundament ist Ausrichtung für die Gemeinde, für seine Gemeinde. Das hatte nicht nur einen Wert, einen tiefen geistlichen Wert für jene Zeit, sondern auch für unsere Zeit, in der wir leben. Und Gott möge uns helfen, dass wir auch daran erkennen, dass es nichts anderes, dass Gott nichts anderes vorbereitet hat, dass er für die Generation, alle, die danach kamen, also in die Nachfolge traten, bleibend sein wird, so lange, wie die Erde stehen wird. Da wird nichts anderes mehr an Veränderungen geben. Obwohl es ja Menschen immer wieder gibt, die Veränderungen gerne haben möchten und Veränderungen auch versuchen einzubringen. Aber das ist Gott nicht wohlgefällig. Gott hat gelegt, und da schreibt Petrus darüber im ersten Brief, im zweiten Kapitel, lese ich uns die Verse 6 bis 8, 1. Petrus 2, 6 bis 8. Darum steht in der Schrift: Siehe da, ich lege einen auserwählten, köstlichen Eckstein zu Zion, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Ich führte ja das an, dass der Prophet Jesaja das schon empfangen hat. Petrus beruft sich auch auf dieses und hat in dieser Zeit persönlich das erlebt, dass Gott dieses geschenkt hat dem Volk, dass er seinen lieben Sohn gesandt hat als Eckstein in Zion, in Jerusalem. Wer daran glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Welch eine Zusage steht in diesem Wort, ist in diesem Wort enthalten, ihr Lieben. Glauben, dass er der Eckstein ist, der den Menschen helfen will und segnen wird. Der soll nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, ist er köstlich, den Ungläubigen aber ist er Stein, den die Bauleute verworfen haben, der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Denn sie stoßen sich an dem Wort und glauben nicht daran, wozu sie auch gesetzt sind. Ihr Lieben, auch hier sehen wir, Gott hat die Vorkehrung getroffen. Menschen haben Verlangen gehabt, dieses diesen Eckstein zu akzeptieren, den Gott für die Menschheit gesandt hat, Jesus Christus. Wie schön zu sehen, wie Gott über die Jahre hinweg dahin gearbeitet hat, seinen lieben Sohn zu senden, um doch eine Ausrichtung seinem Volke doch zu geben durch die Sendung seines lieben Sohnes. Gott hat diesen Eckstein gesetzt. Er ist köstlich in dem, wenn wir das von einer Seite betrachten, dass er gekommen ist als der Erlöser, als dem, der das Heil für alle Menschen gebracht hat. Aber er ist auch ein Ausrichtungsstein, in dem sich die Menschen unter seinem Wort fügen mögen. Eine Maßschnur sozusagen, eine Ausrichtung, die für sein Volk auch heute noch Gültigkeit hat, obwohl es Menschen gibt, die manchmal da ausweichen wollen, den Weg manchmal breiter machen wollen und nicht mehr in diesen Schranken, in diesen Maßen, die Gott vorgegeben hat, zu laufen. Die Jünger, sie hatten dieses wunderbare Evangelium doch auch weiterhin verkündigt. Und das sehen wir ja auch selbst hier an dem Petrus, dass er diese Botschaft weitergebracht hat und dieses als einen köstlichen, herrlichen Wert doch den Menschen nahegelegt hat. Die Apostel, sie haben sich in ihrer Lehre und durch ihre Lehre diesen Maß, das Gott vorgegeben hat, doch danach gerichtet und das Evangelium dementsprechend auch weitergebracht. Und es hat seine Gültigkeit gehabt für Jung und Alt, und für alle Nationen ist dieser Eckstein gültig geworden. Für die ganze Welt ist Jesus Christus der Eckstein geworden und Gott sei Dank geblieben. Und wir wollen auch als Gemeinde Gottes, als Volk Gottes, doch uns nach diesem Eckstein ausrichten und uns darin fügen und nicht Anstoß nehmen, wie es manche meinen, dass es zu ernst ist, zu scharf ist, oder wir Gedanken, wir müssten uns diese Zeit anpassen. Grundverkehrt. Das führt ins Verderben, das führt in die Sünde, es führt von Gott ab. Sondern wer es für köstlich sieht, der wird an dieser Wahrheit bleiben, der wird nicht etwas zufügen oder ablassen von dieser frohen Botschaft, die durch Jesus Christus uns gebracht worden ist. Der wird auch bildlich gesprochen diesen Eckstein nicht irgendwo verdrehen oder aus der Richtung bringen, sondern er wird sich schwer daran hüten, irgendetwas Abweichendes zu tun. Und Gott möge uns helfen, dass auch wir gewissenhaft mit dieser frohen Botschaft, mit diesem Eckstein Jesus Christus umgehen, dass wir daran bleiben mögen, denn es ist uns hinterlassen als Wort Gottes, als Richtschnur, wie es auch uns an anderer Stelle des Wortes Gottes gesagt ist, in seiner Wahrheit zu leben, zu laufen in den Schranken, wie doch auch der Apostel Paulus davon spricht. Das sollte unser Bestreben sein. Das sollte unser Bemühen sein, diese Schranken nicht enger und auch nicht weiter zu machen. Lasst uns gewissenhaft auch diesen Gedanken in unserem Herzen hineinfließen, dass es in uns hineingraviert ist, dass es in uns bleibend ist. Diese Richtschnur, sie führt uns bis zum Ziel, bis zum Ende, ihr Lieben. Wenn wir das vielleicht ein wenig vergleichen an einer technischen Sache, die wir ja heute vielfach nutzen als Kraftfahrer, als Autofahrer, dann haben wir ja dieses wunderbare Führungsgerät, dieses Navi, das ja viele gar nicht mehr meiden wollen. Und das ist gut, weil wir eingeben können, wo wir hinwollen, unser Ziel angeben und es führt uns bis zu diesem Ziel. Und wie wunderbar, wenn man das ohne Komplikationen, ohne Schwierigkeiten, ohne große Zeitverzögerung das Ziel erreichen durch dieses technische Gerät. Es führt uns zum Ziel. Und dieses Navi im Geistlichen ist die Heilige Schrift. Dazu diese Richtschnur, die uns dadurch gegeben ist, damit wir ans Ziel kommen. Jesus gibt uns ja durch sein Wort auch noch ein Bild, in dem wir sehen, wie Petrus es gesehen hat, dass wir diesen Fußspuren des Meisters nachgehen. Und werden wir nachgehen, nicht vorgehen. Wir wissen ja das sicherlich aus eigener Erfahrung, wenn wir Kinder haben, dann sind die Kinder manchmal sehr schnell, sehr flink und gehen vorne weg und sie begeben sich in große Gefahr. Und wenn mir dieses Bild gerade so einkommt, an unserem Wohnort dort im Gemeindehaus, wir können so auf die Verkehrsstraße schauen und sehen auch dort ein Fußgängerüberweg beziehungsweise Ampel, die dort die Fußgänger regelt. Das sieht man immer wieder, wie Kinder so voreilig sind. Und meine Frau sagt dann manchmal, hoffentlich warten die auch ab, bis grün kommt. Ich will bloß damit eigentlich sagen, da sieht man gerade, wie voreilig manchmal Kinder sind. Und so voreilig sollten wir nicht sein, dass wir vorlaufen, sondern dass wir seinen Fußspuren nachgehen. Denn er geht voran und wir mögen ihm folgen. 1. Petrus Kapitel 2 lesen wir die Verse 21 bis 23. 1. Petrus, Kapitel 2, 21. Denn dazu seid ihr berufen, sintemal auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußspuren, welcher keine Sünde getan hat, ist auch kein Betrug in seinem Munde erfunden, welcher nicht widerschallt, da er gescholten ward, nicht drohte, da er litt. Er stellte es aber dem heim, der da Recht richtet. Jesus hat uns ein Vorbild gelassen. Er ist selbst durch gute und auch schwere Zeiten gegangen. Und möge Gott uns helfen, dass wir nicht ausweichen, wenn es Schwierigkeiten gibt im Leben. Dann noch uns an dem Herrn halten, dass wir in diesen Fußspuren gehen, nicht ausweichen, weil es schwer wird im Gottdienen, weil Komplikationen oder Schwierigkeiten kommen. Nein, bleib, liebe Seele, in den Fußtapfen des Meisters. Er ging voran. Aber diese Fußtapfen, sie gehen voran bis zum Ende, bis zum Ziel. Und wie gut, dass man die Fußspuren sieht, die der Meister selber ging. Und Gott möge uns helfen, dass wir auch daran erkennen, dass wir da diesen Weg gezeigt bekommen. Fußspuren ist kein breiter Weg, sondern man muss in diese Fußspuren ganz klar gehen und nicht einen breiten oder daneben Weg wählen, um vielleicht ans Ziel zu kommen. Wir müssen in diesen Fußspuren gehen und dann gehen wir auf heiligen Boden, auf den Boden, den Jesus uns vorangegangen ist, um das Ziel zu erreichen. Das Maß für seine Gemeinde ist auch in diesem Gedanken gefasst, indem wir seine Gesinnung sehen. So schreibt ja Paulus an die Philippa im 2. Kapitel, Vers 5, seid gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Er war willig, die Fußspuren sozusagen, die Gott ihn vorgelegt hat, zu gehen, den schweren Weg bis ans Kreuz. Er war gesinnt, nicht auszuweichen. Er war gewillt, den Willen Gottes ganz und gar zu erfüllen. Das war für ihn das Maß, das Gott ihm sozusagen vorgegeben hat. Und Gott möge uns helfen, dass auch wir doch dieser Gesinnung Jesu gleich werden, wo es noch nicht so ist. Es gibt sicherlich Kinder Gottes, die diese Gesinnung in vollkommenem Maß ausleben und nicht Schwierigkeiten und Problemen ausweichen. Aber es gibt sicherlich auch an diesem Vorbild, das uns Jesus hinterlassen hat, vielleicht nachzubessern oder erst einmal einen Anfang zu machen, in dieser Gesinnung sich unter den Willen Gottes ganz zu stellen. Das ist auch hier sozusagen wie ein Maß uns angegeben, diese Gesinnung Jesu zu haben, um dass auch wir alles erfüllen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Diese Gesinnung zeigt uns die Unterordnung, die Jesus geleistet hat seinem Vater im Himmel gegenüber. Wollen wir nicht auch in allen Bereichen unseres Lebens diesen Willen Gottes, diesen Willen des Heilandes unterordnen? Er ist uns da ein Vorbild, er ist uns Ausrichtung, er ist uns Eckstein und er ist vorangegangen. Was brauchen wir, ihr Lieben, mehr? Jesus hat nicht von einem anderen etwas gefordert, was er nicht erfüllen kann. Jesus hat sich diese Kraft von seinem Vater erbeten, den Willen vorzuleben. Und auch wir brauchen dieses innere Verlangen, Herr, hilf uns, diesen Willen doch uns zu ergeben, auszuliefern. Herr, führe du, ich will dir folgen, treu folgen bis zum Ende hin. Und ich glaube, das ist auch etwas, was auch wir in unserem Leben noch mehr, noch besser lernen wollen und auch lernen sollten, seine Gesinnung zu tragen, anderen zu helfen, nahe zu stehen. Und ich wurde auch heute Morgen noch so an diesen Gedanken erinnert, den wir auch gestern bei der Brüderbesprechung mit betrachtet haben und dass wir, ja, ich wünschte, dass wir das auch recht verstehen, Mission betreiben. Die Mission ist nicht nur irgendwo im Ausland, sondern die Mission, die muss begonnen werden in unseren Familien, in unseren Ortsgemeinden und darüber hinaus. Und das ist auch ein Teil des Evangeliums, ein Teil, das uns Jesus vorgelebt hat, dass er auch das Evangelium weitergetragen hat, wie es ganz besonders auch von dem Apostel Paulus weitergetragen wurde. Diese Mission nicht nur auf dem Gebiet des wirtschaftlichen, irdischen, sondern auf geistlichen Gebiet die Mission zu betreiben, die Herzen zu erreichen, die Seelen zu erreichen, damit sie nicht in das Verderben gehen. Mission zu betreiben an den Seelen der Menschen ist sicherlich viel wichtiger wie das Wirtschaftliche. Aber oftmals kommt es auch zusammen, dass beides getan werden kann in einer gewissen Verbindung. Und auch dafür möge Gott uns Gnade geben, doch seine Gesinnung in unserem Herzen zu tragen, damit wir doch als seine Gemeinde, als das Volk, das auserwählte Volk, uns verhalten, wie es Gott wohlgefällig ist, dass wir doch ihm immer wieder bitten, uns zu helfen, alles im rechten Blickfeld zu haben und auch zu bewahren. Gott möge uns helfen, dass auch wir doch in dieser Zeit doch einen würdigen Wandel führen, in diesen Maßbereich, das Gott uns hinterlassen hat. Paulus schreibt dieses zu den Philippern im Kapitel 1, Vers 27, einen würdigen Wandel zu führen. Und ich glaube, da ist so viel eingeschlossen, ihr Lieben, dass man es ja einerseits aufzählen kann und andererseits ist es doch wichtig, dass wir uns persönlich damit beschäftigen, was beinhaltet alles, einen würdigen Wandel Gott zu führen. Das ist ganz besonders mit das Wichtigste, die Reinheit des Herzens und der Seele doch zu bewahren. Und wo es an würdigem Wandel fehlt, dass Dinge nicht beachtet werden oder vielleicht noch gar nicht richtig bedacht worden sind, da mögen wir Gott bitten, dass er uns helfen möchte, dass wir wachsen und zunehmen im geistlichen Leben und dass wir willig sind, seinen Willen auch immer wieder gerne zu tun. Wachsen und zunehmen, wie lange, ihr Lieben, wie lange. Und ich dachte so daran, die Jüngeren werden vielleicht sagen, ja, kann schon sein, dass ich wachsen muss. Aber wie ist es mit uns Älteren? Müssen wir nicht auch noch in vielen Dingen wachsen? Müssen wir nicht in vielen Dingen noch lernen? Mit manch anderen Dingen werden wir konfrontiert werden wie die jungen Leute. Und doch bleiben wir. Und ich habe es vor Kurzem auch bei uns gesagt, ich werde ein Schüler bleiben. Und ich werde erinnert an eine Aussage eines alten Bruders. Ich denke, er war schon weit über 70. Und er sagte, auch ich habe noch zu lernen. mit den Dingen, die jetzt in meinem Leben kommen, recht umzugehen. Und deswegen, ob wir jung sind oder alt sind, wir haben zu lernen, mit den Dingen, die uns begegnen, richtig umzugehen. Und das wird uns nur gelingen, wenn wir uns auch an Gottes Wort, an diese Richtschnur halten werden, dann werden wir auch zunehmen geistlich, dann werden wir weiterkommen und werden das Ziel erreichen können. Gott will und Jesus will jedes einzelne Glied erbauen in seiner Gemeinde, in seinem Haus, dass wir heranwachsen, dass wir zunehmen, um noch, ich will sagen, bessere Früchte, geistliche Früchte zu tragen. Und ich wünschte das für mich persönlich, ich wünsche euch, dass ihr Lieben hier am Ort, dass auch jeder Einzelne ganz offen dafür sein möchte, Herr, ich will wachsen, ich will zunehmen, ich will kein Hindernis mehr sein dem anderen durch mein vielleicht negatives Verhalten. Ich will zunehmen und wohlgefällig sein, angenehm sein in meinem Wesen, in meinen Eigenschaften, in meinem Charakter. Ich will dem Herrn ähnlicher werden. Das sollte unser Bemühen bleiben für diese Zeit, in der wir leben, bis dass uns der Herr abruft in Ewigkeit. Gott möge uns helfen, dass wir bemüht sein möchten, diesen Weg mit ihm zu gehen, in diesen Maßstäben, die Gott uns gegeben hat durch sein Wort, die er uns immer wieder auch in seinem Haus, in Jerusalem, hören lässt. Und er will uns weiterführen und will uns zum Ziel bringen. Und sicherlich hätte ich das auch an anderer Stelle anführen können. Und doch ist es mir wichtig und wert, diesen Gedanken noch anzuführen. Es geht hier noch um einen anderen Bau. Den Bau, wir sehen, den Noah beauftragt bekommen hat zu bauen, nämlich die Arche. Und er hat diese Maße, die Gott ihm zur Verfügung gestellt hat, eingehalten. Er hat nicht gefragt, warum so groß, warum so viele Etagen, warum überhaupt das Fenster nach oben, sondern er hat gebaut. Er hat sich darin gefügt, wie es Gott haben wollte. Er hat nicht darauf geachtet, was dieser oder jener vielleicht an verachtenden, lästerlichen Worten ihm entgegengebracht hat. Und ich glaube, das war auch für Noahs Zeit ein Kampf. 120 Jahre hat Gott noch eine Frist gegeben. Ich glaube, wir können das nicht anhand des Wortes Gottes genau feststellen, wie viele Jahre Noah an dieser Arche baut. Aber gepredigt hat er. Gott hat das Volk noch eine Frist gegeben. Und wie viel wird er da Verachtung und verschmähende Worte gehört haben? Wie kann man auf einer Anhöhe eine Arche bauen, die da schwimmen soll? Aber Noah baute im Glauben. Er baute, obwohl er nichts sah, sicherlich die ersten Jahre, dass da eine Sintflut kommt. Aber Gott hat es vorausgesagt und er hat sich darin gefügt. Er hat alles so zubereitet, dass es gepasst hat, dass Gott seine Freude an ihm haben konnte und er war gesegnet. Warum war er gesegnet, ihr Lieben? Er und seine Familie wurden gerettet. Er und seine Familie wurde gerettet, weil er das eingehalten hat, Gottes Weisung in Anspruch genommen hat, akzeptiert hat und nicht ausgewichen ist. Und wie schön, dass er dadurch gerettet worden ist und seine Familie. Und werden auch wir in diesen Maßstäben Gottes laufen und seinen Willen tun, dann wirst du auch, liebe Seele, gerettet werden. Und das wünsche ich für uns alle, dass wir uns einmal gerettet in der Herrlichkeit wiedersehen mögen. Gott segne sein Wort an uns. Amen.